NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bohrmann und Sie haben es bereits gehört. Wir reden heute Abend über die Frage, wo bleibt die Anerkennung für die Pflege, beziehungsweise wo bleibt die Anerkennung für die Pflegerinnen und Pfleger in Zeiten von Corona. Sie können uns anrufen, Ihre Erfahrungen im Krankenhaus, in alten Einrichtungen. Was haben Sie für Erfahrungen mit den Pflegerinnen und Pflegern und was meinen Sie? Wie steht es um die Wertschätzung und Anerkennung? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Wir reden dann nach 21 Uhr. Und wenn wir reden, dann meine ich, wir reden mit Erwin Rüttel. Er ist Vorsitzender des Bundesgesundheitsausschusses. Guten Abend, Herr Rüttel.
Guten Abend.
Herr Rüttel, wie war Ihr Gefühl, Ihr Denken, als Sie die ersten Bilder gesehen haben von Menschen auf einem Balkon oder am Fenster, die applaudiert haben, geklatscht haben und dieser Applaus war den Pflegerinnen und Pflegern gemünzt?
Ja, ich denke, das war Anerkennung pur und wir müssen jetzt in der Gesellschaft auch versuchen, diese Anerkennung aufrechtzuerhalten. Da ist Politik gefordert, da sind aber auch alle gefordert, weil gerade die Pflege leistet Enormes in dieser Zeit und dafür gebührt ihr besondere Anerkennung, nicht nur gute Bezahlung, sondern ich glaube, wir müssen uns auch viel einfallen lassen, damit die Arbeitsbedingungen so werden, dass man gern in der Pflege arbeiten möchte.
Sie haben schon zwei wesentliche Punkte genannt, nämlich Bezahlung und auch die Arbeitsbedingungen. Wir müssen aber auch darüber reden, was die Motivation eventuell steigern könnte und wie das mit der jungen Generation ist, die eventuell diesen Beruf ergreifen möchte, aber doch zögert und Vorbehalte hat. Sie waren ja selber von 1993 bis 2009 Geschäftsführer einer Seniorenresidenz. Haben Sie eine Vorstellung, was in Corona-Zeiten auf die Pflegerinnen, wenn wir jetzt mal über Seniorenresidenzen sprechen, was auf die zugekommen ist?
Also ich denke, es ist auf der einen Seite die Nähe, es ist der Mut, weil ich glaube, auch nicht alle waren diesen Herausforderungen gewachsen, hatten Ängste, die dann sicherlich auch in der Familie diskutiert wurden. Aber immer wieder die Sorge, werden die Menschen, die also diese Pflege brauchen, auch ordentlich versorgt? Ich glaube, das hat also auch viele Pflegekräfte angetrieben. Dafür gebührt ihnen ein besonderer Dank. Also ich glaube, dass also in der Brust einer Pflegekraft sehr viele Herzen geschlagen haben, einmal für die eigene Familie und einmal der Auftrag, andere zu pflegen, denen einen schönen Lebensabend zu verschaffen.
Wir haben das in der Reportage gehört, da kam das schöne Wort vor, dauerhafte Anerkennung. Inwieweit glauben Sie, dass Corona dafür gesorgt hat, dass plötzlich besser, stärker hingeguckt wird, was in der Pflege vor sich geht?
Also ich glaube, vorher war das Bewusstsein auch schon geschärft. Diese Schärfe ist nach meiner Meinung deutlicher geworden. Wir müssen jetzt sehen, dass wir gemeinsam, und ich glaube, das kann Politik auch nicht alleine schaffen, wir müssen gemeinsam sehen, dass also die Rahmenbedingungen so werden, auch die Bereitschaft in der Gesellschaft für gute Pflege auch gutes Geld zu bezahlen, weil alles das, was wir also den Pflegekräften an mehr Gehalt zugestehen, muss ja insgesamt auch in der Gesellschaft aufgebracht werden. Und deshalb brauchen wir also nicht nur Akzeptanz bei denen, die gerade die Pflege abrufen, sondern insgesamt die Akzeptanz für diese Leistung in der ganzen Gesellschaft. Und da sind wir, denke ich, alle gefordert, die Politik natürlich an erster Stelle, aber auch alle, die die Pflege anbieten, die müssten nach meiner Meinung eine gemeinsame Kampagne für die Pflege ins Leben rufen, egal was für ein Träger, egal an welcher Stelle gepflegt wird, ob ambulant, ob stationär, ob karikativ oder privat, ob Krankenhaus oder Altenheim, dass also herausgestellt wird, was für ein toller Beruf es ist. Und wir müssen dann gemeinsam sehen, dass die entsprechende Anerkennung dann finanziell, aber auch durch viel mehr Kollegen gegeben
ist. Gut, wie das genau in der Praxis aussehen könnte, darüber reden wir. Es gibt eine Initiative, ich sage schon mal, es gibt die Initiative Mehr Wert als ein Danke. Darüber werden wir reden. Patricia Drube ist die Präsidentin der Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Frau Drube.
Guten Abend.
Frau Drube, was haben Sie gedacht, als Sie die Menschen ja gesehen haben, die auf den Balkonen und vor Fenstern applaudiert haben?
Also, ich war tatsächlich zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich mich darüber gefreut, dass man auf diese Weise Pflegenden gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Auf der anderen Seite bin ich zugegebenermaßen auch schon etwas bitter, weil wir seit Jahrzehnten wissen, dass Klatschen nicht reicht. Und manchmal bin ich etwas desillusioniert, weil wir es immer wiederholt haben und immer wieder deutlich gemacht haben, was es braucht, um endlich die Pflege voranzubringen. Aber sie ist eben immer weiter heruntergewirtschaftet worden. Und die große Sorge ist eben tatsächlich, dass eben auch mit der Pandemie auch die Wertschätzung für die Pflegenden wieder verblasst.
Sie sagen heruntergewirtschaftet. Haben Sie denn die Hoffnung, dass durch die Corona-Krise nicht mehr heruntergewirtschaftet wird, sondern genauer hingeguckt wird und eventuell mal mit mehr Unterstützung und Geld von Seiten der Politik rechnen kann?
Die Hoffnung habe ich. Ich glaube aber, da müssten wir jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen, um das auch zu realisieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es gelingen wird.
Sie sind ja die Präsidentin der Pflegeberufekammer. Das bedeutet, Sie vertreten Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern wie in Altenheimen. Ist da ein Unterschied zwischen Altenheimen und Krankenhäusern aus Ihrer Sicht, wenn Sie diese beiden Berufe vertreten?
Die Berufe haben sehr viel gemeinsam. Wenn Sie jetzt auf die Pandemiezeit ansprechen, ist es natürlich so, dass zu unterschiedlichen Zeiten die Belastungen eben auch unterschiedlich waren. Es gab eben unterschiedliche Qualitäten. Die Krankenhäuser haben sich darauf vorbereitet, viele Patienten aufnehmen zu können. Da gab es dann teilweise auch sehr angenehme Zeiten der Versorgung, weil eben wenig Patienten vor Ort waren. Auf der anderen Seite gab es eben auch hoch angespannte Situationen, eben auf den Intensivstationen, dadurch, dass dort Kolleginnen und Kollegen eingearbeitet wurden, auch die bisher auch diese Intensiverfahrung gar nicht in dem Maße mitgebracht haben. Es gab natürlich auch hochbelastete Situationen in den stationären Einrichtungen. Das wurde ja eben schon sehr anschaulich in Ihrer Reportage dargestellt. Aber ich glaube, es ist nicht richtig, das in irgendeiner Weise gegeneinander aufzuwerten und jetzt zu sagen, die einen haben mehr geleistet oder waren stärker belastet als die anderen.
Wir werden darüber reden nach den Nachrichten um 21 Uhr, sprich um 21.05 Uhr haben Sie das Wort, sind schon ein paar Stichwörter gefallen, ein paar. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer und wir fragen heute Abend, wo bleibt eigentlich die Anerkennung in der Pflege, sprich für die Pflegerinnen und Pfleger gerade in dieser Zeit von Corona. Nach den Nachrichten reden wir dann miteinander. Bis dahin.
NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon Andreas Burmann. Unsere Telefonnummer ist 08000 441777 und wahrscheinlich haben Sie es bereits vor den Nachrichten gehört. Wir reden heute Abend über die Frage, wo bleibt die Anerkennung in der Pflege? Wo bleibt die Anerkennung für Pflegerinnen und Pfleger? Sie erinnern sich, es gab eine Zeit, da gingen die Menschen auf die Balkone, an die Fenster und applaudierten abends und klatschten. Und dieser Applaus war gemeint für das Pflegepersonal in Krankenhäusern wie auch in Altenheimen. Die Politik, ja, sie reagierte mit Respekt und der Gesundheitsminister, man muss sagen, er tönte Pfleger und Schwestern, die in der Krise besonders gefordert seien, wolle er auch finanziell noch einmal besonders vergüten. Stichwort Corona-Prämie, darüber müssen wir reden. Aber um es gleich zu sagen, die Pflegekräfte in den meisten Krankenhäusern haben bis heute nichts bekommen. Hintergrund gibt es später. Wir fragen grundsätzlich, und das ist auch die Frage an Sie, wo bleibt die Anerkennung für die Pflege in Altenheimen und Krankenstationen? Wie steht es um die Bezahlung, um die Arbeitsbedingungen? Was sagen Sie, wie steht es um die Wertschätzung dieser Menschen, die anderen Menschen helfen? 0800 441777.
Ich finde, da hat sich bisher, also aus meiner Sicht, überhaupt nichts geändert. Weil es sind einfach die Leute nicht da. Wo sollen die herkommen? Also da hat man über Jahre wirklich diesen ganzen sozialen Berufsstand sozusagen ausbluten lassen. Und jetzt wundert man sich, dass da keiner mehr arbeiten will. Also sie verdienen ja als Kfz-Mechaniker immer noch doppelt so viel wie als Pflegekraft.
Also die Privatisierung muss zurückgefahren werden. Die Kommunen sollten das wieder machen, wie zum Beispiel in Sachsen. Da gibt es so eine, wo das gut läuft. Es ist im Grunde genommen so, wenn börsennotierte Unternehmen Altenheime betreiben, dann kann das nicht gut gehen.
Ich glaube nicht, dass alles so umgesetzt werden wird, wie vieles, was versprochen wird und zugesagt wird. Also ich denke, man muss am Ball bleiben.
Ich denke mal, dass wir die beste Pflege weltweit haben. Das reicht doch, oder?
Die Situation für die Pflegekräfte war vor Corona nicht ideal und ist zur jetzigen Zeit auch nicht ideal. Es müsste einfach der Arbeitsaufwand besser anerkannt werden.
Man muss den Beruf für junge Leute interessanter machen. Es gibt ja wohl anscheinend ausreichend junge Leute, die Interesse haben, aber das Finanzielle muss passen und kann nicht nur kompensiert werden durch billige Arbeitskräfte aus Osteuropa gegebenenfalls.
Es ist ja schön gut, dass die jetzt in der Zeit eine Prämie bekommen haben, aber das reicht nicht. Man sieht ja, wie wichtig die jetzt waren und das sind sie immer. Sie helfen den Leuten ja immer und deshalb sollten sie eigentlich immer viel mehr Geld bekommen.
Es müssen sich aus meiner Sicht die Arbeitszeiten ändern. Das ist ja eine wirklich schwere Arbeit, emotional und körperlich schwere Arbeit. Und dass man da wirklich eine vernünftige Regenerationszeit braucht. Arbeitsbedingungen, Respekt, Wertschätzung und so weiter.
NDR Info, der Themenabend. Wir reden über die Frage, wo bleibt die Anerkennung in der Pflege? Sie können uns anrufen 0800 441777. Das waren erste Stimmen, gesammelt von Thomas Sambol. Bei uns ist auch, und die konnte ich vor den Nachrichten noch nicht vorstellen, Barbara Stamm. Sie ist Ehrenvorsitzende der Caritas in Bayern und Vorsitzende der Lebenshilfe. Guten Abend, Frau Stamm.
Schönen guten Abend.
Ich habe den beiden Mitdiskutanten Erwin Rüdel und Patricia Drube vor dieser Stunde gefragt, was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, gesehen haben, dass da Menschen applaudieren auf Balkonen und vor Fenstern. Was haben Sie gedacht?
Ja, natürlich, das beeindruckt einen natürlich und man freut sich auch darüber. Aber ich sag seit Wochen mittlerweile, also das Klatschen auf dem Balkon, das war sehr schön, aber das darf nie aufhören. Und unsere Sorge ist natürlich, dass das Klatschen auf den Balkonen ja eigentlich fast schon verklungen ist und wir jetzt einfach wirklich auch die Weichen stellen müssen, was den Stellenwert der Pflege und derer, die dort arbeiten, auch für unsere Gesellschaft bedeuten.
Das Stichwort Weichen stellen speichern wir mal. Was hat denn für Sie Corona verändert, wenn wir an Pflege in Krankenhäusern und Altenheimen denken?
Ja, zunächst ist wieder mal deutlich geworden, also wir sind ja im medizinischen Bereich, das hat ja auch die Bewältigung der Epidemie gezeigt, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber wir wissen natürlich, was letztlich an der Pflege auch hängen bleibt und was da geleistet werden muss, nicht in den Krankenhäusern nur, sondern auch in den Pflegeheimen, in den sozialen Einrichtungen. Man darf hier natürlich auch nicht die pflegenden Angehörigen außer Acht lassen. Und das ist ja immer so, dass man sich dann in solchen Zeiten dann auch ja an den Menschen orientiert und sagt, großartig, dass es solche Berufe gibt. Und wenn es aber dann darum geht, ja, wie bezahlen wir sie denn? Wie sind denn ihre Arbeitsbedingungen? Und dann wird es also schon weitaus wieder schwieriger. Und das merken wir jetzt auch. Wir sind ja mitten in der Diskussion auch, vor allen Dingen auch, was die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Pflegebereich angeht.
Erwin Rödel, Sie sind Vorsitzender des Bundesgesundheitsausschusses. Warum sind Pflegeberufe so schlecht bezahlt?
Die Pflegeberufe waren nicht gut bezahlt, aber in den letzten Jahren hat sich hier also sehr viel verändert. Ich denke, man muss auch einfach mal herausstellen, was sich also in den zurückliegenden Jahren, wo wir auch über Pflege, auch Pflegenotstand in Deutschland diskutiert haben, was sich alles getan hat. Wir haben im Krankenhaus ein Pflegebudget eingeführt, das also praktisch die Mittel für Pflege werden also aus den Fallpauschalen herausgerechnet und als Pflegebudget zur Verfügung gestellt.
Das ist das komplizierte Prozedere. Meine Frage war, warum sind Sie so schlecht bezahlt?
Also die Frage ist, man muss immer die Zusammenhänge sehen zwischen dem, was also die Pflegeversicherung leistet, zwischen dem, was also die Familien oder der Pflegebedürftige selber leistet und was uns insgesamt in Deutschland Pflege wert ist. Also auch die Frage, inwieweit man also Steuermittel in die Pflege mit hineinrechnet. Mhm. Letztendlich hat sich bis heute entwickelt, dass in den neuen Bundesländern in den letzten 4-5 Jahren die Gehälter um etwa ein Drittel verbessert haben. Von 19 auf 20 haben sich die Löhne für die Pflegekräfte, für die alten Pflegekräfte, für die Examinierten in Deutschland durchschnittlich um 5,4% verbessert. Insgesamt sind die bei der Lohnentwicklung bei knapp 3%. Und eine examinierte Pflegekraft verdient in Deutschland im Schnitt 3.000 Euro. In Baden-Württemberg und Bayern etwas mehr, in den neuen Bundesländern etwas weniger. Aber man muss halt auch anerkennen, dass also ein durchschnittlicher Lohn von 3.000 Euro eine Höhe hat, die also nicht alle in unserer Wirtschaft nach einer dreijährigen Ausbildung erreichen.
Gut, das würde ich gerne mal verifizieren, denn Patricia Drube ist die Präsidentin der Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein.
Darf ich dann da auch was dazu sagen nachher noch?
Aber natürlich, ich habe Sie nicht vergessen, keine Sorge.
Na, danke.
Erstmal Frau Drube, wenn Sie das hören, 3.000 Euro für eine examinierte Pflegekraft, da stellt sich erst einmal die Frage, wie viele examinierte Pflegekräfte sind unterwegs und sind Sie mit diesen 3.000 Euro einverstanden?
Naja, also erstmal haben wir noch immer einen dramatischen Unterschied der Vergütungsstrukturen zwischen Krankenhaus und dem Langzeitpflegebereich. Da sehen wir immer wieder, dass im Langzeitpflegebereich häufig die Kolleginnen und Kollegen 500, 600, 700 Euro weniger im Durchschnitt verdienen als im Krankenhaus. Das ist schon mal etwas, was gar nicht nachvollziehbar ist. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, ja, da ist es tatsächlich so, dass wenn man das Weihnachtsgeld mit dazu rechnet, man bei ungefähr 3.000 Euro liegt im Einstieg. Aber dann muss man sich fragen, wer ist denn überhaupt tarifgebunden und wo wird überhaupt nach Tarif bezahlt?
Ja. Das ist eine entscheidende Frage, denn nicht alle sind tariflich organisiert und tarifgebunden. Frau Stamm, Sie wollten dazu noch was sagen?
Aber die Zahlen, die ich genannt habe, werden von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht.
Herr Rödel, einen Moment. Ja. Frau Stamm hatte erst das Wort.
Also dazu möchte ich sagen, was die Tarifgebundenheit anbelangt. Also ich war ja bei den Koalitionsverhandlungen dabei, bei Jamaika und auch danach, ja, wo wir also mit der SPD verhandelt haben, ja. Ich muss sagen, also hier ist ja auch über die Tarifbindung gesprochen worden. Und diese Widerstände, die damals in den Koalitionsverhandlungen gegen die Tarifbindung waren, die verstehe ich heute noch nicht. Und ich habe unlängst in einem Kreis bei uns in Bayern wiederum die Tarifbindung angesprochen und ich habe sofort hier wieder Widerstände erlebt. Also da muss ich mal wirklich sagen, das ist das Mindeste, was jetzt ansteht, eine Tarifbindung. Und wenn wir das nicht zustande bringen, Herr Rüttel, dass die Gehälter gestiegen sind, das wissen wir alle. Das war notwendig und das war von der Zeit her auch gar nicht mehr anders zu gestalten. Aber ich bitte doch wirklich, dass wir über die Arbeitsbedingungen sprechen. Und wir wissen doch auch, dass wir im Grunde genommen eine Personalknappheit haben, dass wir zu wenig Stellen haben. Wir haben großzügig verkündet bei den Koalitionsverhandlungen, dass wir 13.000 neue Stellen schaffen. Und wenn man sich mal umfragt, wo die 13.000 neuen Stellen sind, man findet sie eigentlich nirgendwo. Die Arbeitsbedingungen sind es. Die ständige Abrufbereitschaft, die im Pflegebereich nach wie vor noch vorhanden ist. Und ich muss jetzt sagen, ich stelle mich jetzt, ich habe kein politisches Amt mehr. Aber ich habe jahrelang in diesem Bereich meine Stimme erhoben. Wir sind gut vorangekommen, wir haben einiges geschafft. Aber wenn ich daran denke, warum hat es die Bundesebene nicht geschafft, diesen Pflegebonus nicht nur auf die Altenpflege hier, den wir jetzt im Zeichen der Epidemie auf den Weg gebracht haben, dass man hier nicht insgesamt einen ganz größeren Bereich der Pflege hier auch hätte mit einbezogen. Also ich kann es nicht begreifen, aber es ist nun einmal so. Und ich stelle mich jetzt noch mehr auf die Seite der Pflegenden. Bei uns, wenn Staatsanwaltschaft in Haus war, was ist schiefgelaufen während der Pandemie? Die Staatsanwaltschaft war sehr schnell am Ende und hat gesagt, wir können hier niemand eine Schuld zurechnen. Es ist die Personalknappheit, die nach wie vor in den Einrichtungen ist.
Sie haben eben ein Wort erwähnt, Sie nennen das Pflegebonus. Ich habe das in meiner Anmoderation Corona-Prämie genannt. Darüber reden wir gleich, was da dahinter steckt. Vorher hat Robert Schmiedl aus Northeim das Wort. Guten Abend, Herr Schmiedl.
Guten Abend, Herr Bormann.
Was meinen Sie?
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist nicht das Gehalt bei der Pflege, egal wie hoch das ist. Jedenfalls, die Leute können das Geld nur einmal verdienen, die können einmal nur ihre Stunden abreißen. Da können sie auch 10.000 Euro monatlich bezahlen. Nach 2-3 Monaten sind Leute kaputt und müssen ausgewechselt werden. Die brauchen im Pflegeheim mehr Personal, die alle Aufgaben übernimmt.
Mhm. Es gibt eine Untersuchung der Technikerkrankenkasse, dass Kranken- und Altenpfleger fallen im Durchschnitt mehr als doppelt so häufig krankheitsbedingt aus als Menschen in anderen Berufen. Das meinten Sie wahrscheinlich, die Belastung.
Ja, generell, wenn jemand die Arbeit für 3 Kollegen übernehmen muss, dann hält er irgendwann aus.
Mhm. Wie kann man das
denn?
Wie kann man das?
Was
muss passieren, Ihrer Meinung nach? Was muss passieren?
Eigentlich müsste man nicht die Lohnsumme erhöhen, sondern irgendwie die Personalleute müssen mehr Personal einstellen. Irgendwie muss man das attraktiver machen, dass mehr Personal da ist, dass die Lohnsumme steigt, sondern dass Lohnsumme auf mehrere Leute verteilt wird.
Frau Drube, Sie sind die Präsidentin der Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein. Wie groß ist die Chance, dass es mehr Personal gibt? Es gab das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz ab dem 1. Januar 2019. Wurde da was gestärkt, verstärkt?
Ja, das ist ja hier auch schon angesprochen worden. Das Problem ist tatsächlich eben, die Leute sind nicht da. Abgesehen davon, dass auch das Verfahren so kompliziert war, dass einfach auch einige Einrichtungen oder auch viele sich gescheut haben, überhaupt diese zusätzlichen Stellen zu beantragen. Aber ich glaube eben, natürlich, es geht darum, wir brauchen mehr Personal. Und es ist im Moment schwierig, Menschen für die Pflege wieder zu rekrutieren, die ausgestiegen sind oder die in Teilzeit gegangen sind, weil die Belastung eben so hoch ist. Und von daher denke ich, natürlich geht es auch um die Vergütung, weil es geht dann auch darum, eben wieder Menschen zu finden, die in diesen Beruf gehen und die ihn erlernen wollen. Aber es geht auch um andere Arbeitszeitmodelle. Es gibt immer wieder gute Erfahrungen, zum Beispiel damit, dass man grundsätzlich die wöchentliche Arbeitszeit von Pflegenden reduziert bei vollem Lohnausgleich und am Ende feststellt, dass trotzdem insgesamt mehr Personal da war, weil man eben darüber Ausfallzeiten reduziert und die Belastung für die Pflegenden. Also das mehr Personal ist das A und O.
Herr Wienrödel, als Vorsitzender des Bundesgesundheitsausschusses, ohne wieder in die Vergangenheit abzuschweifen, bleiben wir mal in der Gegenwart. Stimmen Sie dem zu, dass erstens mehr Personal da sein muss und dass die Arbeitszeit anders organisiert werden muss?
Also ich stimme dem zu. Also ich glaube, auch aus vielen Gesprächen mit Pflegekräften, dass also der Wunsch nach mehr Kolleginnen und Kollegen größer ist als der Wunsch, mehr zu verdienen. Also mehr zu verdienen möchte jeder. Das wird nicht ausgeschlagen. Aber, und die Frage ist, ob ich mit einem besseren Gehalt mehr Menschen gewinne für den Beruf oder durch flexiblere Arbeitszeitmodelle. Und auch dadurch, dass ich also die Arbeit in der Pflege grundsätzlich neu definiere. Wir haben hier auch einen Ansatz vom Professor Rothgang, der auch der Meinung ist, dass also Aufgaben in der Pflege zwischen examinierten Kräften und Hilfskräften neu definiert werden muss. Wir müssen, und da hätten wir also auch viele Möglichkeiten der Steuerung über die Digitalisierung. Ich glaube, dass wir also über technische Assistenz, über Delegation von Leistungen, über die Definition, welche Aufgaben ich mit einer dreijährigen, zweijährigen, einjährigen Ausbildung erfüllen kann, glaube ich, wir müssen einfach offen sein für Neues und hier Chancen suchen. Ich glaube, das Jammern über den derzeitigen Zustand allein wird uns nicht retten. Na, das macht Sie, den Beruf auch nicht das, attraktiv.
Darf ich mal fragen, was meinen Sie über das Jammern jetzt? Wie meinen Sie das? Wie würden Sie das interpretieren? Was heißt das Jammern? Was bedeutet
also, das? Also wenn ich also ein junger Mensch wäre und müsste mich entscheiden, in welche Richtung ich eine Berufsausbildung mache und höre permanent, dass also der Pflegeberuf nicht attraktiv ist, dann werde ich mich wahrscheinlich, obwohl ich eventuell viel Empathie für diesen Beruf habe, anders orientieren, bekomme eventuell auch von meinem Umfeld den Hinweis, diesen Beruf besser nicht auszuüben. Also ich glaube, wir brauchen einen Pakt aller in der Gesellschaft, auch aller derer, die also Pflege anbieten, ob Krankenhaus, ich habe es eben gesagt, oder Altenpflege, die einfach auch mal das Positive dieses Berufes herausstellen.
Herr Rüttel, ich möchte Sie gerne mal unterbrechen. Ich würde Sie gerne unterbrechen. Wir haben eben den Begriff Jammern gehört. Teilen Sie denn die Kritik derer, die da tagtäglich Arbeit leisten und sagen, wir sind an unsere Grenzen gekommen? Teilen Sie diesen Befund?
Ich teile das. Ich weiß oder glaube zu wissen, wie sehr die Pflegekräfte, was die leisten müssen. Aber wir müssen auch mal dahin kommen. Also wir haben alle unsere Aufgaben zu erfüllen, damit die Arbeitsbedingungen besser werden. Aber man muss auch mal anerkennen, dass also die Politik entschieden hat, Pflegebudget im Krankenhaus. Wir haben entschieden, 13.000 zusätzliche Pflegekräfte in der Altenpflege. Wir haben erreicht, auch durch diese Diskussionen und Entscheidungen, die wir getroffen haben, mehr Geld in der Pflegeversicherung, mehr Geld in der Krankenversicherung, dass also Pflege besser bezahlt werden kann.
Das haben Sie schon aufgezählt vorhin. Ich würde den Ball gerne mal Patricia Drube zuspielen, die Präsidentin der Pflegeberufekammer ist. Wenn Sie diese Argumentation der Politik hören, was bereits alles gemacht worden ist, was denken Sie dann?
Ich denke, das ist alles nicht das, was wir brauchen, weil all diese Maßnahmen sind einfach getragen auch von einem völlig falschen Bild von Pflege und von dem, was die Profession ausmacht. Pflegende haben, das stellen wir immer wieder in der Befragung fest, eine ganz hohe Identifikation mit ihrem Beruf. Und die bemühen sich wirklich, alles dafür zu tun, dass sie ihren Beruf ausüben können. Parallel dazu wird aber Pflege auch im Rahmen der ganzen politischen Maßnahmen, die aufgezählt worden sind, doch immer wieder als der Kostenfaktor gesehen. Wir finden keine Maßnahmen, die deutlich zeigen, wenn man in Pflege investiert, investiert man in die Gesundheit unserer Gesellschaft, man steigert die Produktivität unserer Volkswirtschaft, man tut etwas gegen das Gender Gap. Das sind die zentralen Erfolge, die man hat, wenn man in Pflegepersonal investiert. Und es ist, glaube ich, nicht richtig, sich immer wieder darauf auszuruhen, dass man immer wieder argumentiert und sagt, ja, aber die sind alle so intrinsisch motiviert, die wollen gar nicht mehr Geld. Am Ende ist das auch das Geld ein Zeichen der gesellschaftlichen Anerkennung. Und wenn wir als Gesellschaft anerkennen, dass Pflegende einen wesentlichen Beitrag leisten zur Gesundheit und zur Wohlfahrt in unserer Gesellschaft, dann bedeutet das auch, dass sie entsprechend vergütet werden. Und dann gibt es eine andere Sicht auf den Beruf. Mhm. Es geht darum, wie Pflege in der Gesellschaft gesehen wird.
Winfried Schmidt aus Graal-Müritz. Guten Abend, Herr Schmidt.
Ja, guten Abend. Ich habe 20 Jahre praktisch gepflegt, meine Eltern, und Vater 2007 verstorben, Mutter jetzt 2019, alle bei mir zu Hause. Ich hatte kaum Unterstützung, habe dabei aber immer erlebt, dass alles teurer geworden ist, hektischer. und schlechter in der Pflege. Ich habe natürlich einen Pflegedienst mit dabei gehabt, ne? Und habe natürlich in Gamürz gibt es auch zwei große Pflegeeinrichtungen, eine sehr große industrielle Einrichtung, die einen unterirdischen Ruf hat. Und ja, da könnte ich natürlich nie meine Eltern hinbringen. Und jetzt hat die Hansestadt Rostock beschlossen, auch noch eine Elbphilharmonie zu bauen für 110 Millionen. Wird wahrscheinlich sogar noch teurer werden. Und die Pflege, naja, wir wissen ja, was da beschlossen wurde. Es gibt nebenbei, dürfen die jetzt auf dem Riesenrad fahren und in der Woche für 4 Euro, ne, was sonst 6 Euro kostet. Das ist natürlich auch keine Anerkennung. Mhm. Die Leute sind überlastet. Was sie sich wünschen, das ist natürlich Hilfe. Wir brauchen mehr Leute in der Pflege. Das Geld ist wichtig, die Anerkennung. Sie müssen nach öffentlichen Dienstetarif bezahlt werden. Und anstelle dieser Elbphilharmonie, diese Stadttheater in Rostock, würde ich lieber eine öffentliche Pflegeeinrichtung bauen. Und dann kann man da menschenwürdige Bedingungen schaffen fürs Personal und auch für die Klienten, die da wohnen, damit die sich auch wohlfühlen, damit die auch kein Mensch will freiwillig in ein Pflegeheim. Alle haben Angst.
Ja. Gut, Herr Schmidt, das ist die Abwägung. Die einen wollen Kultur und die anderen wollen eventuell eine bessere Pflege. Darüber kann man nachdenken. Danke für Ihren Anruf. Ich würde gern vor den Nachrichten noch mal Tatjana Brunko aus Bremen guten Abend sagen. Guten Abend, Frau Brunko.
Guten Abend.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ich bin etwas gestolpert über die Art, wie darüber diskutiert wird. Ich bin sehr lange in Deutschland, also Vierteljahrhundert, und ich bin gebürtige Ukrainerin und in meiner Familie sind auch schon weibliche Verwandte in den letzten 5 Jahren verstorben. Und ich wollte nur eine Sache anmerken. Bei uns persönlich haben wir uns um die Pflege unserer Angehörigen gerissen. Wir haben uns gestritten und die älteren Angehörigen weiblichen Geschlechts dürften auswählen, bei wem sie ihre Zeit verbringen. Und ich verstehe eigentlich überhaupt die Diskussion nicht. Das ist eine Haltung. Es geht um Genetik, es geht um Tradition, es geht um eigene Kindheit. Man kann so viel erleben. Das ist für uns eine Ehre, eigene Personen in der Familie zu pflegen und die Zeit mit ihr zu verbringen.
Das ist interessant, Frau Brunko, weil da treffen zwei Kulturen aufeinander. Frau Drube als Präsidentin der Pflegeberufekammer, das ist sicherlich eine Art, dass die Kinder berufen sind, die Eltern zu pflegen. Aber das ist nicht, was das Problem in ihren Augen löst. Ne?
Ich finde das aber eine ganz wichtige Perspektive, weil es doch etwas mit unserem Kernproblem zu tun hat, nämlich, dass wir es nicht als Ehre betrachten, für die Menschen zu sorgen, als Gesellschaft, die über Jahrzehnte auch ihren Beitrag für diese Gesellschaft geleistet haben. Anstatt dessen sagen wir, okay, die sind unproduktiv, wir sind sozusagen nicht mehr in der monetären Wertschöpfungskette, sondern kosten uns nur noch Geld. Und das ist eben doch das Kern des Problems. Deshalb fand ich das wirklich eine sehr wichtige Perspektive.
Kann das aber auch sein, weil diese Selbstlosigkeit, die den helfenden Menschen unterstellt wird, genau dazu führt, dass sie nicht so bezahlt werden, wie sie bezahlt werden müssten?
Ich denke, es müsste uns als Gesellschaft wichtig und damit auch entsprechend viel wert sein, für diese Menschen zu sorgen. Und dann müssten wir diese Diskussion gar nicht führen über die Kosten, wie die Dame das sagte. Wir streiten uns darum, wer für sie sorgen darf.
Die Frage, die ich hatte, war, kann es sein, dass es historisch bedingt ist, dass helfende Berufe, erst einmal geht man davon aus, helfen ist etwas Selbstloses, etwas, wo man kein Geld für haben möchte, weil man es gerne tut, und historisch darauf jetzt daraus resultiert, das, was Pflegekräfte bezahlt bekommen?
Natürlich ist das auch der Historie geschuldet und hat etwas damit zu tun, dass lange Zeit es eben Wohltätigkeit und eben sozusagen etwas Karikatives war, was die Schwestern geleistet haben. Aber ich denke, das muss tatsächlich heute Geschichte sein. Heute ist Pflege eine Profession.
Gut, wir haben den Themenabend auf NDR Info mit dem Thema, wo bleibt die Anerkennung in der Pflege, sprich die Anerkennung für Pflegerinnen und Pfleger. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Jetzt kurz Nachrichten und dann reden wir weiter.
NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon Andreas Burmann. Uns haben auch zahlreiche Mails erreicht zu unserem Thema: Wo bleibt die Anerkennung in der Pflege? So schreibt Michael Kuhs. Er macht zwei Vorschläge. Alle Pflegenden, die direkt und unmittelbar Pflegeleistungen am Bett erbringen, dürfen pro 10 Jahre ein Jahr früher in den Ruhestand gehen, ist sein Vorschlag. Oder weiter: Alle 3 Jahre bekommt jede Pflegekraft eine 3-wöchige Reha, finanziert bei vollem Lohnausgleich. Das sind seine Vorschläge. Anmerkung von Michael Kickhöfel: Wer die Bezahlung von Altenpflegerinnen und Altenpfleger verbessern will, muss auch die Finanzierung der Pflege überdenken. Darüber haben wir schon gesprochen. Und nun müssen Sie mir mal helfen, Frau Stamm, denn wir haben zahlreiche Mails bekommen von Menschen, die sagen, in ihrer heutigen Sendung soll es um Senioren- und Pflegeheime gehen, aber nicht um Behinderteneinrichtungen, die ebenfalls betroffen sind. Haben wir die vergessen oder gehören die dazu?
Also ich habe natürlich bei der ganzen Bewältigung jetzt der Krise erlebt, dass der Behindertenbereich, also zumindest kann ich das für uns auch in Bayern sagen, also sehr, sehr schwierig zu gestalten war. Wir haben zum Beispiel, wo Sie sagen Corona-Bonus, wir sagen Pflegebonus, wir hatten also sehr, sehr lange und intensive Diskussionen, bis es wir erreicht haben, dass wir in Bayern zum Beispiel auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Behinderteneinrichtungen also hier mit aufnehmen konnten. Und Behinderteneinrichtungen sind Einrichtungen der Eingliederungshilfe und nicht Einrichtungen der Pflege. Und von daher gesehen, nachdem das ja doch auch nicht so klar getrennt worden ist, hatten wir da auch immer wieder Abgrenzungsschwierigkeiten und mussten eben auch immer dann auch hier ganz gesondert auch die Behinderteneinrichtungen mit einbringen. Mhm. Es ist uns dann oft nach langen und intensivsten Verhandlungen auch gelungen, aber es war mitunter sehr, sehr schwierig gewesen.
Patricia Drube, Sie sind von der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein. Wie ist das im Norden?
Das ist ganz ähnlich, weil es eben ja auch dort sehr schwierig ist, Abstandsregeln einzuhalten, teilweise Quarantäneregelungen, wenn dann Menschen in die Klinik kamen. Die Werkstätten waren teilweise geschlossen und es ist eben auch für die Mitarbeitenden immer eine große Herausforderung gewesen. Natürlich eben auch ähnlich, wie Sie das auch in der Reportage am Anfang gezeigt haben, eben auch den Menschen das zu erklären, was das jetzt für eine Ausnahmesituation ist und warum und wie es sich zu verhalten gilt.
Lassen Sie uns mal über, in Bayern nennt man das Pflegebonus, ich habe den Begriff Corona-Prämie. Da gab es die Aussage des Gesundheitsministers, Pfleger und Schwestern, die in der Krise besonders gefordert seien, wolle er, Jens Spahn, auch finanziell noch mal besonders vergüten. Frau Drube, was ist daraus geworden?
Naja, ein Teil der Pflegenden hat eine Anerkennung bekommen oder wird eine finanzielle Anerkennung bekommen, die sicher eine freundliche Geste ist und sicherlich freuen sich auch die Pflegenden darüber, zumindest ein paar hundert Euro vielleicht oder sogar 1000 Euro mal als einmalige steuerfreie Prämie ausgezahlt zu bekommen. Aber es ist allen bewusst, damit ist es nicht getan und das ist keine Geste, die bei den Pflegenden auslöst, jetzt versteht Politik uns, jetzt wird sie die Weichen stellen, dass es bergauf geht, jetzt fassen wir neuen Mut. Mhm. Dafür taugt es, glaube ich, leider noch nichts.
Dazu muss man sagen, dass Sie aus Schleswig-Holstein kommen und die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein dem Pflegepersonal 1.500 Euro Corona-Prämie bezahlen. So ist es, glaube ich, ne? In Schleswig-Holstein?
In Schleswig-Holstein die Verordnung gibt es noch nicht, aber in Schleswig-Holstein sollen offenbar auch die Krankenhäuser oder werden die Pflegenden in den Krankenhäusern auch eine Prämie bekommen, vergleichbar zu der Prämie in den Langzeitpflegebereichen. Und das Land Schleswig-Holstein stockt eben auch nochmal die Bundesprämie für die Langzeitpflege um ein Drittel auf, eben bis zu diesem Höchstbetrag 1.500 Euro.
Aber um das Bild komplett zu machen, in den anderen Krankenhäusern, ich glaube in Bayern gibt es auch ein bisschen Geld, gibt es aber für die Pflegenden nichts, was Jens Spahn mal versprochen hat. Liege ich damit richtig?
Also bei uns in Bayern gibt es zusätzlich zum Bund also 500 Euro. Das wird also aus Landesmitteln wird es letztlich finanziert.
Hat denn Jens Spahn sein
Versprechen? Für Krankenhäuser, für Behinderteneinrichtungen, für Altenheime, für ambulante Dienste, obwohl die Abgrenzung dann letztlich auch sehr, sehr schwierig war. Aber wir haben doch letztendlich einen sehr großen Personenkreis hier mit einbezogen.
Im Land Bayern. Hat denn Jens Spahn sein Versprechen gehalten, Frau Stamm?
Sein Versprechen hat er meiner Meinung nach, weil es mir auf der Bundesebene einfach, es hat also im Grunde genommen den Pflegebereich, also den Altenpflegebereich schwerpunktmäßig, also letztlich auch hier erreicht. Und ich hätte mir eben vorgestellt, dass eben auch zumindest die 1.000 Euro und dass die Länder da nochmal 500 Euro drauflegen. Aber dann kam ja der große Streit letztlich auch mit den Pflegekassen, wer finanziert das Ganze? Und ich habe wirklich gesagt, aha, jetzt ist wieder die Pflege dran und wenn es jetzt um die Pflege geht, da wird dann plötzlich darum gerungen wieder und gestritten, wer übernimmt jetzt das Ganze.
Herr Rüdel, Sie müssen...
Das darf einfach nicht sein. Die Pflege muss im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, um ihren Stellenwert in unserer Gesellschaft.
Herr Rüdel, Sie müssen es eigentlich wissen, als Vorsitzender des Bundesgesundheitsausschusses, war das zu vollmundig vom Gesundheitsminister? Ich werde alle Pfleger und Schwestern nochmal besonders vergüten?
Ja, es war ja bezogen auf die Altenpflege und da ist es ja auch entsprechend.
Nein, er hat das damals alle gemeint, auch die Krankenschwestern.
Das möchte ich also differenziert sehen. Ich sage es mal, eine gerechte Lösung werden Sie nicht finden. Ich bin froh, dass also die Altenpflege diese 1.000 Euro erhält. Ich bin auch froh, dass viele Länder, fast alle Länder, das entsprechend aufgestockt haben. In den Krankenhäusern haben wir ja sehr schnell eine recht ansehnliche leere Bettenpauschale gezahlt. 60-70% der Betten waren in den Krankenhäusern in der Regel nicht belegt, weil wir Vorsorge treffen wollten, falls in der Pandemie mehr Betten für Corona-Erkrankte gebraucht wurden. Diese Betten waren frei.
Kommt denn die Bettenpauschale den Pflegerinnen und Pflegern zugute?
Das hätte jedes Krankenhaus für sich entscheiden können, weil nach unserer Wahrnehmung war diese leere Bettenpauschale nicht für alle Krankenhäuser, aber für die meisten Krankenhäuser sehr großzügig bemessen. Und das war auch ein Bestreben von mir persönlich, dass also die Krankenhäuser, wenn sie auf der einen Seite eine recht ansehnliche leere Bettenpauschale bekommen, dass sie nicht gleichzeitig Pflegekräfte in Kurzarbeit schicken dürfen. Und das haben wir ja dann auch entsprechend ausgeschlossen. Wer also leere Bettenpauschale beantragt, der darf nicht gleichzeitig Pflegekräfte in Kurzarbeit schicken. Ich denke, das war auch eine Anerkennung für die Pflege, weil wir wollten, dass also die Pflegekräfte vorbereitet sind auf eine entsprechende Entwicklung in der Pandemie, die Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Aber ich freue mich, dass die Pflege in Teilen diese 1.000 Euro bekommen hat. Ich bin auch davon überzeugt, dass also jetzt in der Pandemie die Altenpflege alle haben tolle Leistungen erbracht.
Gut, jetzt muss ich mal einen Punkt
alle
machen.
Alle waren gefährdet.
Ja.
Aber wenn man das in einer gewissen Abstufung sieht, glaube ich, sind die 1.000 Euro oder 1.500 Euro in der Altenpflege gut angelegt.
Da machen wir jetzt mal einen Punkt, weil Wilhelm Strübig aus Göttingen ist am Telefon. Guten Abend, Herr Strübig.
Guten Abend, Herr Burmann.
Wir reden heute Abend über die Anerkennung von Pflegerinnen und Pfleger. Wie sehen Sie das?
Ich habe mich etwas, als ich die Sendung gehört hatte, gefragt, warum haben wir überhaupt diese Sendung? Wir wissen doch eigentlich alle, dass Union und SPD im Teufel tun werden, irgendwelche Steuern zu erhöhen oder Abgaben. Also es ist doch völlig klar, dass da kein Geld in den Kreislauf reinkommen wird.
Wieso?
Also das Einzige, worüber ich mich wundere, ist, dass 40-50% immer noch die GroKo wieder wählen möchten. Also wir sehen doch, dass die Krise zwar handlungsfähig gut gemeistert haben, aber wir hätten schon längst sowas wie Grundeinkommen haben können. Es ist nicht mal der Steuersatz von Kohl wieder eingeführt worden. Also, und dann auf der anderen Seite haben wir die ganzen Baustellen. Pflege ist ja nur eine von Dutzenden.
Mhm. Wenn Sie das beschreiben, klingt das ein bisschen fatalistisch.
Ja, das klingt hinsichtlich meiner mitwählenden Bevölkerung sehr fatalistisch, weil ich mir denke, wir haben so viele kleine Parteien, die in den Startlöchern stehen, und damit meine ich jetzt nicht die AfD oder FDP, sondern andere kleine Parteien, die einfach sich in den Stadtparlamenten abmühen und einfach überhaupt keine Chance haben, weil sie in den Medien nicht auftauchen.
Herr Strubich, Sie machen ein großes bzw. viele, viele politische Fässer auf. Gucken wir nochmal auf das, was wir heute Abend beim Wickeln haben, nämlich die Anerkennung von Pflegerinnen und Pfleger. Muss in Ihren Augen da etwas geschehen oder kann da nichts geschehen, weil die Politik so ist, wie Sie sie beschreiben?
Ich fürchte ja. Also ich habe selber meine Mutter, ich sag mal, durch mehrere Etappen durch Krankenhäuser gebracht, wo ich hier an unserem Gesundheitssystem verzweifelt bin.
Warum?
Sie hatte einen Schlaganfall gehabt, kam ins Krankenhaus. Dort wurde danach ich auf eine Art und Weise behandelt, wo ich denke, das ist nicht besonders sinnvoll gewesen. Mhm. Meine Mutter hätte eigentlich eine neurologische Rehabilitation gehört. Man wollte sie in die geriatrische schicken. Mhm. Ich habe mit Händen und Füßen gekämpft, damit ich sie aus dem Krankenhaus nicht in die geriatrische, sondern neurologische bekomme. Da hat mir aber einfach die Station dann gesagt, wir kümmern uns da nicht. Salopp zusammengefasst.
Gut, wir wollen jetzt keine Schuldzuweisungen Richtung Pflege. Keine Schuldzuweisung Richtung Pflegepersonal, Herr Strübich, aber interessant ist, und das würde ich gerne Frau Drube fragen, als Präsidentin der Pflegeberufekammer, kriegen Sie denn eine Rückmeldung von den Angehörigen, die auch spüren, ja, da stimmt was nicht oder da ist womöglich ein Mangel in der Pflege. Kriegen Sie eine Rückmeldung von Angehörigen, wie das eben Herr Strübich beschrieben hat?
Ja, natürlich wenden sich auch Angehörige an uns, fragen um Rat oder schildern uns auch sehr ausgiebig Situationen, die sie als Missstände wahrnehmen. Natürlich, wir betrachten das aber auch differenziert. Ja, wir wissen, dass oft auch Sachen nicht glatt laufen. Aber wir identifizieren auch immer wieder, dass das Problem in den meisten Fällen nicht bei den einzelnen Personen liegt, sondern das Problem liegt immer wieder im System.
Mhm. Aber Sie müssen die Schuldzuweisung erstmal ertragen.
Ja, wir müssen die Schuldzuweisung ertragen, aber wir können uns auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen verständigen und auch mit ihnen gemeinsam einen Weg finden, auch mit den Angehörigen oft wieder die Situationen auch tatsächlich zu klären und eben auch deutlich zu machen oder Wege zu finden, zu identifizieren, woran lag es denn im Einzelfall?
Kathi, ja, Frau Stamm, bitte, gerne.
Was die pflegenden Angehörigen anbelangt, das ist ja auch so ein Thema für sich. Wie sieht die Entlastung der pflegenden Angehörigen in unserer Gesellschaft aus? Wie ist es mit dem ambulanten oder teilambulanten Bereich? Haben wir genügend Kurzzeitpflege, ja? Dass ich kurzzeitig auch mal als pflegende Angehörige eine Erholungsmaßnahme, eine Reha-Maßnahme wahrnehmen kann. Wie funktioniert der medizinische Dienst? Das wäre für mich auch eine Frage, lieber Herr Kuregli, funktioniert der medizinische Dienst überhaupt heute noch in dieser Form, wo wir ihn benötigten? Wenn der medizinische Dienst eben die Einteilung macht, was Pflege letztlich eint, die Einstufung, man muss doch das insgesamte soziale Umfeld sehen und das letztlich auch mit einbeziehen. Nicht, was kann der Pflegebedürftige noch oder was kann er nicht, sondern wie ist das soziale Umfeld, was brauche ich dort an Unterstützung? Also ich denke einfach, dass es ist viel getan worden in der Gesetzgebung, aber es hat sich so vieles verändert, auch in der Struktur in unserer Gesellschaft.
Und es kommen noch viel mehr Menschen dazu, die sagen, warum redet ihr heute Abend nicht über uns? So hat uns nämlich Beate Börri, glaube ich, aus dem Teutoburger Wald geschrieben. Im Krankenhaus gibt es auch die Hauswirtschaft, die Verwaltung, die Betreuung und die Reinigung und sie alle haben auch viel und mehr zu tun. Und Lars Jaspers schreibt, sie vergessen den Rettungsdienst und die Krankentransporte. Entschuldigung, die haben wir nicht vergessen, aber wir reden heute Abend vorrangig über die Pflege in Altenheimen und Krankenhäusern. Und Kathi Rehschwamm aus Rostock hat uns angerufen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist Ihre Haltung, wenn Sie an die Wertschätzung von den Menschen lesen, hören, die den anderen Menschen helfen?
Ja, man könnte doch die ganze professionelle Pflege auch entlasten, wenn mehr Angehörige ihre Eltern zum Beispiel pflegen könnten. Und das ist ja nicht möglich, weil wenn man jetzt eine Vollzeitpflege machen müsste oder wollte, dann müsste man ja eigentlich seinen Job aufgeben, ja, wenn man rund um die Uhr für die Eltern da sein möchte. Ne? Oder wenn, und diese Kosten, die man dann hätte, ja, wenn man seinen Job aufgibt und das, was eine professionelle Pflege kostet, also das, was man bekommt von der Pflegekasse, ja, um seine Eltern Vollzeit zu pflegen, das sind ja ganz andere, geringere Möglichkeiten als das, was wenn man jetzt eine Vollzeitpflege hätte. Und wenn man wenigstens die Hälfte von den professionellen Kosten bekommen könnte, dann könnte man doch schon sagen, können doch viel mehr Menschen ihre Eltern zu Hause pflegen.
Das ist die Frage, ob das Frau Drube gefällt, die Pflegeberufekammer vertritt. Ist das für Sie ein Argument, was, sagen wir mal, ja, ihre Schlagkraft etwas lindert oder mindert, weil es heißt, die Menschen könnten doch auch selber sich um die Pflege kümmern?
Also ich glaube immer, es braucht beides. Also es ist gut, wenn es Ehrenamtliche gibt, Freunde, Angehörige, die ihre Angehörigen pflegen. Aber unsere Erfahrung ist, auch die brauchen professionelle Begleitung. Und ein gut funktionierendes System lebt eben von dem sehr guten Zusammenwirken zwischen Professionellen und ehrenamtlich Pflegenden.
Aber es ist kein Argument für Sie zu sagen, wir könnten doch sparen, wenn mehr Menschen ihre Eltern selber pflegen würden.
Also es ist aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Aufgabe, genauso wie wir es als unsere gesellschaftliche Aufgabe betrachten, dass Kinder lernen, dass sie gebildet werden, dass sie in den Kindergarten gehen, dass sie in die Schule gehen. Genauso sehe ich es auch als gesellschaftliche Aufgabe, dass wir für die Menschen sorgen, die eben alt und pflegebedürftig sind. Und das ist auch erstmal ein professioneller Anspruch, den ich erstmal so stütze. Was nicht bedeutet, dass ich es irgendwie negativ finde, wenn es eben auch ehrenamtliche Strukturen gibt. Aber ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft nicht tragfähig ist, darauf zu bauen.
Heidi Stapelfeld aus Hamburg. Guten Abend, Frau Stapelfeld.
Guten Abend. Ich komme gerade von der Arbeit und ich bin Altenpflegerin. Ich bin im ambulanten Dienst. Mhm. Ich mache nebenbei innerhalb meiner Arbeit auch die Pflegekontrollbesuche, die vorgeschrieben sind, für die Leute, die zu Hause gepflegt werden. Die müssen regelmäßig überprüft werden, von der Krankenkasse so bestimmt oder von der Pflegekasse. Und das mache ich auch. Und da sehe ich ohne Ende überlastete, völlig verzweifelte Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie es hinkriegen wollen sollen. Von den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, keine Freizeit und so weiter, mal ganz abgesehen. Mhm. Das ist jetzt nur, weil ich den Rest eben mitkriege.
Gut, das sind Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Sie da erleben?
Nee. Die Angehörigen.
Die Angehörigen,
ah, Sie meinen. Ihre Leute zu Hause pflegen.
Ja, also die sind überfordert Ihrer Erfahrung nach.
Da sind viele, viele bei. Mhm. Weil wir nämlich Hauswirtschaft beispielsweise als völlig unwichtig abtun. Mhm. Aber ein 60-jähriger Mensch kann nicht mehr unbedingt die Fenster noch putzen.
Ja.
Und die Kinder sind so alt. So, das war aber eine ganz andere Sache. Ich wollte eigentlich meinen Unmut kundtun über den Herrn Rüdde, der von Gejammer sprach. Das finde ich eine absolute Unverschämtheit. Ich mache 20 bis 30 Überstunden pro Monat. Ich habe nur noch eine 30-Stunden-Stelle, weil ich mehr nicht kann. Ich bin 60 Jahre alt. Ich habe den Anspruch, es noch bis zur Rente zu schaffen. Ist vielleicht übertrieben, aber möchte ich gerne. Mhm. Und ich schaffe nicht mehr. Und Herr Rüdde, dann von Gejammer zu sprechen, dass wir nicht so viel jammern sollten über diese Situation, finde ich absolut frech.
Herr Rüdde, Sie dürfen kurz dazu was sagen, aber ich betone kurz.
Wichtig ist, wie wir die Pflege in dem Sinne verkaufen gegenüber den jungen Leuten, die wir gewinnen wollen für die Pflege. Und das, was die wahrnehmen, das wird prägend sein, ob die in den Beruf einsteigen oder nicht. Und deshalb müssen wir Wege finden, dass also das, wie wir über Pflege reden, über die Arbeit reden, Lust macht für auf andere in diesen Beruf einzusteigen.
Gut, da machen wir einen Punkt. Das ist ein schönes Wort. Lustvoll würde ich gerne, was Lust macht. Frau Stapelfeld ist noch am Telefon. Können Sie sich vorstellen, Frau Stapelfeld, einem jungen Menschen, ob Mann oder Frau, lustvoll oder etwas so zu erzählen, dass sie Lust auf diesen Beruf bekommen?
Ich bin auch in der Ausbildung. Ich habe auch Schüler dabei. Mhm. Ich finde diesen Beruf ja toll. Ich finde ihn großartig. Es bringt mir eine Riesenfreude in der Theorie. Bloß im Moment, jetzt zum Beispiel, jetzt gerade, bin ich völlig fertig. Mhm. Ich hatte über 20 Patienten. Dazu sind welche zugekommen. Ein Herr, übrigens völlig ohne Angehörige, der ist nach Hause gekommen, der kann nicht mehr links und der kann nicht mehr rechts. Und ja, keine Medikamente, keine Wundversorgung, nicht vor Ort. Ah,
aber
toll.
Was Herr Rödel meinte, Frau Stapelfeld, ist ja die Frage, wie schaffen wir es, dass junge Menschen Lust auf diesen Beruf bekommen? Wie schaffen wir das?
Indem die Möglichkeiten innerhalb dieses Berufes auch noch so sind, dass ein Mensch leben kann. Und das ist nicht so. Um es zu schaffen, muss ich einfach mit den Stunden runtergehen. Und das kann man sich ja nicht leisten, weil die Bezahlung einfach zu schlecht ist.
Gut, das lassen wir als Gedankenanstoß auch für Herrn Rödel im Raum stehen, denn ich würde gern zum Schluss noch über eine Initiative sprechen, die heißt Mehr Wert als ein Danke. Frau Stamm, da haben 120 Unternehmen sich zusammengetan, 50.000 Unterschriften gesammelt und das heißt, es gibt eine Petition an den Bundestag. Mit welchem Ziel, Frau Stamm?
Ja, dass wir tatsächlich jetzt an die Rahmenbedingungen herangehen und deutlich machen, unsere Problematik ist doch, dass wir nicht, und ich glaube, das übersehen wir auch, wir haben ja genügend in der Ausbildung, das ist ja nicht so, sondern wir müssen die Verweildauer in dem Beruf verlängern. Und im Schnitt ist die Altenpflege gute 5 Jahre, die Krankenpflege gute 7 Jahre, die Ausfälle durch Krankheit. Und das bedeutet Rahmenbedingungen verbessern, bessere Stellensituationen. Einfach auch auftanken zu können, Maßnahmen zu treffen, damit auch die Seele, die Psyche gestärkt wird und einfach zu sagen, jawohl, der Beruf ist wunderbar, der ist großartig, wenn ich für andere unterwegs sein kann, aber ich muss immer wieder daran denken, es sind Menschen, die diesen Beruf gerne tun, ihn aber auch psychisch und physisch letztlich durchführen können.
Wenn man nun weiß, es gibt 50.000 Unterschriften und der Bundestag muss sich damit beschäftigen, Frau Drube, als Präsidentin der Pflegeberufekammer, welche Hoffnung verknüpfen Sie damit?
Ich habe die Hoffnung, dass tatsächlich das in der Weise Erfolg hat, dass eben auch vielleicht nach der Pandemie oder im Abklingen die Aufmerksamkeit für die Pflege nicht verloren geht, sondern dass man da wirklich nochmal einen ganz großen Blick drauf wirft und vielleicht nach Möglichkeit auch im Zusammenhang mit der nächsten Bundestagswahl der eine oder andere sich doch nochmal etwas, ich sag mal, beherzter dem Thema Pflege annimmt. Denn ich denke, es reicht nicht, wenn wir irgendwelche Imagekampagnen für den Beruf fahren, sondern es geht um die Rahmenbedingungen in der Berufsausübung. Und solange die so sind, wie sie jetzt sind, nutzt uns keine Kampagne. Das ist, als wenn man eine neue Verpackung designen lässt. Aber es geht jetzt erstmal um den Inhalt. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, ich habe mich sehr gefreut über die Petition und auch über die Unterstützung und habe die Hoffnung, dass das was bewegt.
Herr Rödel, Sie sitzen im Bundestag. Ja. Schließen Sie sich dem Optimismus an, dass da was die Rahmenbedingungen sich ändern und nicht die Verpackung, wie das Frau Drube so schön beschrieben hat?
Also wir werden in diesem Jahr noch eine Pflegereform auf den Weg bringen. Wir müssen sehen, dass die Eigenanteile der Pflegebedürftigen vertretbar bleiben. Die steigen deshalb, weil wir Pflege besser bezahlen, also die Pflegekräfte besser bezahlen. Wir müssen die Familienpflege attraktiver machen. Wir müssen mittelfristig die Eigenvorsorge stärken. Wir wollen mehr Qualität in der Pflege, müssen aber auch sehen, dass das also in geordneten Verhältnissen läuft und dass wir nicht einen zweiten Arbeitsmarkt eröffnen, der sozusagen unkontrolliert, was Qualität angeht, funktioniert. Das ist alles eine große Aufgabe, sehr komplex. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir ohne Ideologie an diese Dinge rangehen und versuchen, pragmatisch Lösungen zu finden, damit der Beruf für die Pflegekräfte deutlich attraktiver wird.
Das ist viel und ein Vorhaben. Wir bleiben dabei und sind gespannt. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend im Studio in Bonn und am Telefon in München und in Lübeck zu sitzen. Das war der Themenabend und wir sprachen heute Abend, wo bleibt die Anerkennung in der Pflege? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über ein kostbares Gut, nämlich über Wasser. Und die Dürre steckt noch immer im Boden und wir fragen, wird das Wasser zum kostbaren Gut? wenn es so ist, was bedeutet das für uns Menschen? Sie können anrufen morgen ab 20.30 Uhr oder Sie schreiben schon Ihre Gedanken. ndr.de/redezeit wird das Wasser zum kostbaren Gut. Dahinter steckt auch eine Angst. Morgen mehr dazu. Am Mikrofon war Andreas Bohrmann. Wie immer einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
NDR Info.